Liebe Geschwister, heute Abend habe ich ein etwas eigenartiges Thema. Das klingt ganz handwerklich. Ich möchte das, was ich heute Abend sagen möchte, unter das Thema oder in das Thema zusammenfassen: schlechtes Material. Wer oder was das schlechte Material ist, ich denke doch, dass, wenn die Versammlung zu Ende ist, jeder das wissen wird. Also vergessen wir es nicht. Schlechtes Material heißt mein Thema heute Abend. Und dazu lese ich auch noch einen ganz merkwürdigen Text aus dem Alten Testament. Und zwar aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 25, von Vers 23 bis 30. Fertige auch einen Tisch aus Akazienholz an, 2 Ellen lang, 1 Elle breit und 1,5 Ellen hoch. Überziehe ihn mit feinem Gold und umschließe ihn mit einer goldenen Einfassung. Befestige daran eine Leiste, die eine Handbreit hoch ist, und verfertige auch um diese Leiste eine goldene Einfassung. Dann fertige für ihn 4 goldene Ringe an und befestige diese Ringe an den 4 Ecken bei seinen 4 Füßen. Die Ringe sollen dicht bei der Einfassung angebracht werden, zur Aufnahme von Stangen, mit denen man den Tisch tragen kann. Die Stangen verfertige ebenfalls aus Akazienholz und überziehe sie mit Gold. Mit ihnen soll der Tisch getragen werden. Ferner stelle die für ihn erforderlichen Schüsseln und Schalen her. Dazu die Kannen und Krüge und Becher, die zu dem Trankopfer oder Dankopfer gebraucht werden. Auch sie sollen aus feinem Gold hergestellt werden. Auf dem Tisch sollst du beständig die Schaubrote vor mich hinlegen. Soweit Gottes Wort. Eines der eindrucksvollsten Bibelverse für mich in der Heiligen Schrift lautet: Gott, der Herr, redet und ruft der Erde vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Tatsächlich hat Gott innerhalb der Menschheit immer wieder geredet. Er hat nicht auf die gleiche Weise zu jedem gesprochen. Zu dem einen sprach er so und zu dem anderen auf eine ganz andere Weise. Ich denke da zum Beispiel an Mose. Zu Mose hatte Gott aus einem brennenden Wüstenstrauch herausgeredet. Mose war ehrlichen Herzens gewillt, seinem Volk, das unterdrückt war, zu helfen. Und aus dieser Hilfsbereitschaft heraus war er sogar gewillt, all die Schätze, die er am königlichen Hofe haben konnte, dranzugeben. Er erwählte viel lieber, Schmach mit dem Volke Gottes zu leiden, als die vergänglichen Schätze Ägyptens. Aber die ganze Sache ging schief und Gott musste ihn in die Wüste schicken. Ein Evangelist hat einmal gesagt, um Schafologie zu studieren. Wenn ein bereitwilliger Mensch Gott dienen möchte, dann kann er das nicht mit seinen natürlichen Gaben, mit seiner Redegewandtheit. Er muss zuerst Schafologie studieren. Das heißt, er muss sich auskennen unter den frommen Leuten. Und da berief ihn Gott, und zwar aus einem brennenden Dornstrauch heraus. Er eilte hin, es war ihm so merkwürdig, dass dieser Strauch brannte und nicht verbrannte. Dieses Feuer da in dem Strauch, da drin war gar nichts anderes als die Gegenwart des lebendigen Gottes. Da war der Hiob, zu dem hat Gott wieder auf eine ganz andere Art und Weise geredet. Er musste erst durch tiefes und schweres Leiden hindurchgehen. Dann konnte Gott mit ihm aus einem Gewitter heraus reden. Wenn Gott reden will, ihm steht alles hier auf dieser Erde zur Verfügung. Ich denke noch an einen dritten Mann. Das war Josef. Josef hat Gott erlebt und erfahren durch Träume. Also durch Träume hat Gott zu ihm geredet. Ich weiß nicht, ob er all das Leid, die Enttäuschung hätte ertragen können, die von seinen leiblichen Brüdern ihm zugefügt wurden, hätte Gott nicht zu ihm durch Träume geredet. Ich möchte noch einen vierten Mann aus dem Alten Testament nennen. Das ist ein ganz eigenartiger Mann, ein zwielichtiger Mann, der nicht ganz korrekt vor Gott gewandelt hat. Und dennoch hat Gott zu ihm geredet. Es ist Bileam. Gott sprach durch einen Esel zum Bileam. Durch wen er zu euch heute Abend redet, diese Beurteilung lasse ich euch über. Gott hat aber manches Mal auch schon zu einem Menschen durch einen Unfall geredet. Manch einer wusste, dass Gott etwas von ihm haben wollte, aber er ging nicht darauf ein, bis das Gott ihn hart angepackt hat. Zu einem ganzen Volk, zum alttestamentlichen Bundesvolk, hat Gott durch eigenartige Symbole und Gegenstände geredet. Denn als Mose aus Ägypten herausgezogen war, sind tiefe Symbole, auch für uns neutestamentliche Christen. Da musste er in die Stiftshütte mit allen den Geräten anfertigen. Und jeder Gegenstand, lasst mich das deutlich aussprechen heute Abend, dort in der Stiftshütte, hat eine tiefe, sinnbildliche, geistliche Bedeutung. Gott möchte durch jene Gegenstände etwas Himmlisches, etwas Ewiges zum Ausdruck bringen. Es ist für Gott gar nicht so leicht, die ewige Herrlichkeit in menschliche Begriffe hinein zu offenbaren und kundzutun. Wir Menschen sind oft so sehr eingeengt, so sehr irdisch gesonnen, so sehr mit der Erde und mit allem, was darauf ist, behaftet, dass es uns oft schwerfällt, das zu verstehen. Also durch diese Gegenstände aus der Stiftshütte redete Gott zum alttestamentlichen Volk. Einen solch einen Gegenstand habe ich nun vorgelesen und ich möchte ihn gar zu gerne erklären. Aber ich will noch einmal unterstreichen, dass alle diese Gegenstände im Alten Testament eine tiefe Bedeutung haben. Und da kommt man, wenn man noch so klug ist, noch so intelligent ist, man kommt mit seinem Verstand nicht hinter die richtige Bedeutung. Es sei denn, ein Mensch hat gelernt, auf seine Knie zu gehen und zu seinem Gott zu beten. Es ist eine Not, wisst ihr. Es ist geradezu ein Jammer, wenn man so heute in die sogenannte Christenheit hineinschaut. Da sind Hunderte, Tausende von Christen. Sie können nicht beten. Sie haben ein gebetsloses Leben. Sie haben nicht Kraft, sich offen zu Jesus bekennen. Sie schämen sich. Und in einem kleinen Dorf ist das ganz besonders so. Da rede ich frei heraus, wer sich schämt, um des Namens Jesu willen unter das Wort Gottes zu gehen, da frage ich mich, ob das ein Christ ist. Also, ich möchte noch einmal die Bedeutung rot unterstreichen. Da war in einem Stadtteil von New York, Brooklyn heißt dieser Stadtteil, ein Großfeuer an einem Hochhaus ausgebrochen. Ganz schnell rückte die Feuerwehr heran, sogar einige Löschwagen fuhren herbei. Die Leute dort aus diesem Hochhaus konnten zum Glück ehe die Treppe nicht mehr passierbar war und ehe der Fahrstuhl nicht mehr benutzt werden konnte, ins Freie hinaus gelangen. Nur ein einziger Mann hatte das nicht geschafft. Die Löscharbeit hatte schon begonnen an jenem Hochhaus und da stellt man da unten fest, dass zwischen dem Rauch da oben an der Brüstung auf dem flachen Dach ein Mann schreit und winkt. Er war kaum noch zu sehen, weil das so gequalmt hat. Und in dem Getöse hatte man ihn auch gar nicht gehört. Aber nun hatte man ihn entdeckt und nun war es ein großes Problem, wie kann man den Mann aus dieser Gefahr herausholen. Der Feuerwehrhauptmann befiehlt kurz entschlossen, einen Leiterwagen heranzufahren. Die Leiter wird hochgelassen. Man muss dann aber feststellen, dass die Leiter leider etwa 1,5 Meter zu kurz war. Und weil da oben am Rand so eine Brüstung, überhängende Brüstung war, wagte der Mann nicht von oben her auf die oberste Sprosse zu gehen. Der Feuerwehrhauptmann trifft noch einmal einen schnellen Entschluss und klettert diese Leiter empor, stellt sich auf die oberste Sprosse und neigt sich nach vorne und stützt sich mit seinen Händen an der Mauer ab. Und jetzt sah dieser Mann da oben, der in Lebensgefahr schwebte, er sollte über den Leib dieses Feuerwehrhauptmanns in Sicherheit gebracht werden. Von unten hat man zugeschaut, es waren ganz spannende Momente, das ging ja langsam, aber endlich gelang es, diesem da oben in Gefahr befindlichen Mann über den Leib dieses Feuerwehrhauptmanns auf die ersten Sprossen der Leiter zu gelangen. Der Leib dieses Feuerwehrhauptmanns bildete eine Brücke für diesen Mann. Man atmete auf, als alles gut abgelaufen war. Nur, als es soweit war, versuchte dieser Feuerwehrhauptmann, sich von der Mauer wieder wegzustoßen, um in die senkrechte Stellung zu gelangen. Aber diese ganze Rettungsarbeit war so sehr anstrengend, dass die Kraft nicht mehr ausgereicht hat. Und er stürzte hinunter, er stürzte sich zu Tode. Genau das meint die Bibel, genau das meint Jesus, wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus hat sich abgestützt, Jesus hat sich über den Abgrund der Sünde gelegt, Jesus legte sich über den Abgrund, der zwischen Gott und der Menschheit durch die Sünde entstanden war. Über sein Sühnopfer hinüber können wir in die Herrlichkeit, in die Verbindung mit dem lebendigen Gott gelangen. Also alles, was dort im Alten Testament in der Stiftshütte war, war ein wunderbarer, prophetischer, symbolischer Hinweis auf Jesus Christus. Ob das der Gnadenstuhl war im Allerheiligsten, oder ob das der Mannakrug da innen war in der Bundeslade oder die Bundeslade selber oder der immer grünende Stab Aarons oder die Gebote Gottes, die in Stein hineingeschrieben waren. Das alles sind tiefe prophetische Voraussagungen, Vorausschattierungen von Jesus. Ob es der Vorhang ist, der bei der Kreuzigung Jesu Christi zerrissen wurde, als der Leib Jesu Christi dargestellt, durch den der Riss gehen sollte, über den das Gericht gehen sollte. Oder ob es der Schaubrot ist, oder der Leuchter dort im Heiligtum, oder der eherne Waschbecken, oder der Brandopferaltar, oder was das alles auch war. Es ist nur viel zu schade, liebe Geschwister und liebe Freunde, dass wir, wer weiß, was alles so gerne lesen hier auf dieser Erde, aber in die Geheimnisse des lebendigen Gottes nicht richtig hineindringen können. In ihm liegen nicht an der Oberfläche, verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich weiß es, unsere jungen Leute, ich weiß es, unsere Prediger, unsere Pfarrer würden ganz anders dastehen, wenn sie in der Kraft des Heiligen Geistes stehen würden, wenn sie ihr Leben selber vor Gott geordnet hätten. Sie stünden in einer Kraft. Gott könnte sie gebrauchen für unser armes Volk, das an Tausenden von Wunden blutet und mehr in den Abgrund hineingezogen wird, in den Sog des kommenden Antichristen. Aber was hat uns dieser Schaubrottisch zu sagen dort im Heiligtum? Was möchte Gott zu uns reden durch ihn? Ich möchte gerne euch das heute Abend gründlich erklären, und muss deshalb aus der eigenen Familie plaudern. Meine schönste Zeit in meinem Leben war doch die Verlobungszeit. Wo man nachher geheiratet hat und Kinder da waren, ja, da gab es dann allerhand Pflichten, da gab es Aufgaben, da gab es Arbeit. Aber die Verlobungszeit war halt eine schöne Zeit. Ob das nicht so ist, wie jener Evangelist bei uns meinte, er sagte, liebe Geschwister, liebe Freunde, die Ehe ist ein verzuckerter Rhabarberstängel. Wenn der Zucker abgefleckt ist, dann kommt der Rhabarber zum Vorschein.
Nun, wenn beim einen oder anderen, bei den verehrten Zuhörern, noch etwas Zucker am Rhabarberstängel ist, es sei ihm also von ganzem Herzen gegönnt. Nun, also die Verlobungszeit war die schönste Zeit. Zweimal in der Woche musste ich doch damals meiner Braut einen Besuch abstatten. Sehr gerne besprachen wir dann die Zukunft, wie wir unsere Ehe gestalten wollten, wie es in der Familie aussehen wollte. Nun, sie dachte auch damals, sie hätte gern etwa 6 Kinder, und ich sagte euch ja schon, nach der Geburt des ersten meinte sie ganz trocken, das nächste kannst du bekommen. Also das Pläne schmieden, wenn man verliebt ist, das ist also ganz interessant. Es kommt freilich alles anders dann nachher, wie man sich das vorgestellt hatte. Nun, als es so kurz vor der Hochzeit war und es ernst wurde, da bin ich doch damals mit meiner Braut in einige Möbelgeschäfte hin. Man wollte also sich ein klein wenig umschauen, Preisvergleiche machen, und auch der Geschmack hat eine Rolle gespielt. Meine Frau, die hatte also solche richtige Vorstellungen, wie sie das gerne haben wollte. Und da habe ich doch eine Feststellung gemacht. Manch ein Möbelhändler hat uns verschiedene, möchte mal sagen, Holzsorten beim Wohnzimmer, beim Schlafzimmer, bei der Küche angeboten. Damit es nicht so langweilig wird, hätte ich gerne, dass ihr mir ein klein wenig jetzt helft mal dabei. Vielleicht hat es einige Fachleute, aber bitte immer nur eine Holzart nennen und nur eine Person. Ich werde nämlich schon etwas älter, dann, wenn es zu schnell geht, da komme ich nicht mehr so mit. Also, was gibt's denn da für Angebote in der Möbelbranche? Na, was für Holzarten werden da angeboten? Na, wer nennt mal was? Rustikal-Eiche. Ja, langsam, langsam, langsam. Ja, das ist das. Jetzt bitte, wer nennt mal eins?
Eiche.
Eiche, ja, das war die alten Möbelstücke, die waren aus Eiche. Das hat lange Jahre gehalten. Heute ist die Industrie nicht mehr so dafür, dass es so lange hält. Man soll ja bald wieder etwas Neues kaufen. Ich weiß noch, da waren 4 Mann nötig, um die schweren Eichenschränke wegzutragen. Gut, wer nennt noch eins?
Holz.
Birke, ja, Birke. Sind alles so Liebhabereien. Jetzt bitte.
Sperrholz.
Ja, Sperrholz, das ist vermutlich heute alles. Bitte. Ja, Spanplatten, Holzarten, aus denen Möbel besteht. Kirschbaum, Nussbaum, ja, Birnbaum, Birke ist schon gesagt. Palisander, Teak war eine Zeit lang modern. Aber wisst ihr, was mir dabei aufgefallen ist? Bei all den Möbelhändlern war nicht einer dabei, der etwas in Akazienholz angeboten hat. Ja, warum denn das wohl nicht? Ich habe schon viel Akazienholz gesägt und gespalten. Und ich kann mir das gut vorstellen. Das Akazienholz ist gut als Brennholz. Manche benutzen es als Weinbergpfähle. Aber es zählt nicht zu den Edelhölzern. Warum denn nicht? Weil es so verästelt und so knorrig ist, es ließe sich sehr, sehr schlecht bearbeiten. Warum verlangt nun Gott von diesem Mose, dass er diesen Schaubrottisch im Heiligtum da droben ausgerechnet aus Akazienholz machen sollte? Das hat eine tiefe Bedeutung. Hätte Gott nicht Akazienholz genommen, sondern Tannenholz oder Eichenholz, ich weiß nicht, ob ich dann dabei wäre. Denn ich bin kein Eichenholz, nicht aus Eichenholz. Nicht aus der schönen deutschen Tanne, die sich so leicht bearbeiten lässt. Ich bin Akazienholz, knorrig, verästelt, das so schwer zu bearbeiten ist. Also warum hat Gott Akazienholz genommen? Nicht viel Adelige, nicht viel Gebildete, das heißt zum Glück nicht gar keine. Ab und zu findet man auch einen Akademiker dabei, einen Menschen aus der Intelligenz von oben. Ich freue mich selbstverständlich jedes Mal, wenn ich einen klugen Mann treffe, der mit einfältigem kindlichen Herzen dem Heiland nachfolgt. Ich kenne einige solche Leute, aber in der Mehrzahl sind es einfach einfache Leute. Also, Gott hat Akazienholz genommen, aber der ließ das Akazienholz nicht so, wie es war. Es musste übergoldet werden mit feinem, geläuterten, hochgradigen Gold. Also, was will uns das sagen? Du darfst zu Jesus Christus kommen, so wie du bist, mit all deinen Fehlern, mit all deinen Mängeln, mit all deinen Sünden. Wie hat der doch der Heiland gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Lob und Dank. Wisst ihr, ich bin so froh, dass wir einen Heiland haben, der keinen verstoßt. Deshalb bin ich froh, Evangelist zu sein, jedem sagen zu können, du wirst gnädig angenommen, er nimmt dich gerne, aber er lässt dich nicht so, wie du bist. Du musst mit dem Gold der Herrlichkeit Jesu, Gold bedeutet auch Glauben, im Glauben wirst du mit dem Gold der Herrlichkeit, mit den Tugenden, mit den tiefen Wesensarten des lebendigen Gottes, wirst du überzogen. Ja, was sind denn die Tugenden Gottes? Barmherzig und gnädig ist der Herr, ungeduldig, vergibt nicht gerne, sehr nachtragend, streicht einem das, was man verkehrt gemacht hat, bei jeder Gelegenheit aufs Butterbrot, ja, so. Nein, er ist barmherzig, gnädig und geduldig und von großer Güte. Und diese Wesensart Gottes, mit der werden wir überzogen. Also vom Akazienholz darf nichts mehr übrig bleiben. Da darf man nichts mehr sehen. Nicht so in der Versammlung, Halleluja, Lob und Dank, preis dir, Herr Jesus. Und daheim wird gestritten und geschimpft. Wie hat der mal dein Evangelist bei uns gesagt? Es gibt Leute, das sind Gassenengel und Hausteufel. Auf der Gasse, in der Versammlung der frommen Leute, benehmen sie sich wie Engel. Und daheim sind sie wie ein Teufel. Rücksichtslos, rechthaberisch, herrschsüchtig, ungeduldig, lieblos. Also nicht so. Auch nicht so. Ein Stück Lob und Dank, ein bisschen beten, ein bisschen singen, also ein bisschen Gold. Und dann guckt wieder so ein knorriger Ast mal raus. Ein bisschen Empfindlichkeit, gekränkt sein, Ungeduld. Nein, das menschliche Wesen muss ganz verschwinden. Gott möchte uns mit dem Gold des Himmels überziehen. Im Heiligtum war alles aus Gold. Der Akazienholztisch war da, aber man sah nichts vom Akazienholz. Ungeheuer wichtig ist das. Nun, ihr Lieben, und wozu war dieser Akazienholztisch denn da? Warum sollte er da im Heiligtum drin stehen? Das hat mich sehr bewegt vor Gott. Das war für mich ungeheuer wichtig. Wir lasen hier, du sollst ständig Schaubrote vor mich legen vor den Akazienholztisch. Was will uns Gott damit sagen? Was sollte auf dem Akazienholztisch sein? Die Gemeinde Jesu, die wahren Gotteskinder, sollen ein übergoldeter Akazienholztisch sein. Und da sollen Schaubrote, 12 an der Zahl, darauf gelegt werden. Was war denn mit diesen Schaubrote? 8 Tage lang mussten die vor Gott liegen. Schaubrote, das hieß, Gott schaute diese Brote eine Woche hindurch an. Deshalb wurden sie Schaubrote genannt. Und was geschah dann mit den Schaubroten? Sie wurden den Priestern gegeben. Denjenigen, die am Heiligtum gearbeitet haben. Menschen, die wirklich eine Berufung von Gott haben. Ein Talar genügt nicht, ihr Lieben. Eine Ordination alleine genügt nicht. Es muss eine wirklich einen Beruf, eine Berufung von Gott haben. Ausgerüstet sein mit der Kraft des Heiligen Geistes. Dann bekommt er Schaubrote zu essen. Ach, wisst ihr, früher, da habe ich so viel Literatur in mich aufgenommen. Gutes und Schlechtes, Romane und was es da gab. Na, die Karl May, die habe ich so gern gelesen, die jungen Leute da.
und die Wildwestromane und Liebesromane und all diese Schundliteratur habe ich in mich aufgenommen. Was nimmt der Mensch jetzt im 20. Jahrhundert nicht alles an irdischen Bildern in sich auf? Kein Wunder, fehlt ihm die geistliche Kraft. Ein Priester, ein gottgeweihter Mensch, der soll Schaubrote, Lebensbrot soll er essen. Denkt an Daniel, an dem königlichen Hofe. Der ließ sich nicht vom König die Speise vorschreiben. Er aß die Speise, die Gott ihm vorgeschrieben hat. Ach, ich weiß es, daran krankt's in der Christenheit. Oh, dass ich euch doch dazu bewegen könnte, liebe Zuhörer, mehr in der Bibel zu lesen, dahin zu gehen, wo Gottes Kinder zusammenkommen, stark zu werden an dem inwendigen Menschen, das Feld zu behalten dem Feind gegenüber, ein Beter zu werden, einer, der voll Kraft des Heiligen Geistes ist und nicht von einem jeden Wind der Lehre hin und her gerissen wird, von einer Sünde in die andere hinein, von einem Schmutz in die andere, in den anderen hineingezogen. Hast du ein Siegesleben in Jesu? Kennst du die verborgene Speise aus dem Heiligtum? Wie musste der Heiland den frommen Juden dort sagen, die sich so fromm vorgekommen sind? Er sagte ihnen, eure Väter haben Manna gegessen. Was heißt das? Etwas, was vom Himmel heruntergekommen war und sind dennoch gestorben. Ich aber bin das wahre Lebensbrot. Wer von diesem Brot esset, der wird nimmermehr sterben. Hast du schon solche Leute kennengelernt, in denen das Lebensbrot Jesus Christus ist? Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Wie kraft- und saftlos ist doch das Christentum geworden. Es tut einem weh im Herzen drin. Oh, sei kein schlechtes Vorbild deiner Umgebung. Lass dich füllen mit der Liebe Jesu, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Also nur Priester, die Gott dienen wollten, solche Leute. Da musst du nicht Theologie studieren, um Gott zu dienen. Aber da musst du erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn ein Theologe natürlich die Kraft des Heiligen Geistes hat, dann bin ich ihm nicht böse, wenn er Theologie studiert hat. Das sage ich, füge ich selbstverständlich gerne hinzu. Aber wichtiger ist, man ist voll des Heiligen Geistes. Ich will aber das noch mehr illustrieren. Viele Menschen nehmen das Lebensbrot nicht, das Jesus ihnen anbietet. Da war ein Evangelist bei uns in der Gemeinde, das bleibt mir unvergesslich. Der Mann hat über Psalm 103 gesprochen, und zwar nur über einen einzigen Vers. Der deinen Mund traurig macht, ach fröhlich macht, und du immer älter wirst, Runzel bekommst und schließlich stirbst. Ja. Ah, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Ich habe junge Leute kennengelernt, die waren so alt inwendig, ganz apathisch waren die. Die Sünde hatte sie kaputt gemacht. Ich habe auch ab und zu schon ältere Leute kennengelernt. Ich denke jetzt an eine 92-jährige Frau, die freute sich immer, wenn ich sie jeden Monat einmal besuchte, wenn ich dahin kam. Und ich habe gestaunt, die hat mir immer nach 4, manchmal nach 8 Wochen genau sagen können, was ich bei ihrem letzten Besuch mit ihr gesprochen hatte. So klar im Geiste war die. Und das war eine Beterin. Sie sagte, Bruder Wegner, ich bete jeden Tag, bete ich für dich. Was bin ich doch froh für solche liebe alte Mütterleins, die wissen um den gewaltigen Kampf, der in dieser letzten Zeit ausgefochten wird, zwischen Licht und Finsternis. Also man kann schon jung bleiben und jung werden innerlich. Da hat es also in der Schweiz eine Adlersorte gegeben, die tatsächlich diesen Verjüngungsprozess durchgemacht hat. Das war ein Adler, jetzt müsst ihr aufpassen, der hatte folgende Eigenschaft. Einen unteren, geraden, langsam wachsenden Schnabel und einen oberen, krummen, etwas schneller wachsenden Schnabel. Und nach einem gewissen Alter kommt der Moment, wo der obere Schnabel über den unteren gewachsen ist. Die Folge davon ist, ist doch ganz einfach, der kriegt den Schnabel nicht auf. Jetzt aufgepasst, jetzt habe ich nichts Gutes vor mit euch. Keinen schönen Vergleich. Ich hoffe, dass niemand beleidigt ist. Es ist tatsächlich so, wenn der obere krumme Schnabel, der krumme, weißt du, schneller wächst als der untere gerade, dann kommt einmal der Moment, wo man den Schnabel, ich bin sehr derb, ich weiß es, ich bin eine Zumutung für meine Zuhörer, aber ich bitte, niemand möge beleidigt sein, versucht zu verstehen, was ich damit sagen möchte. Und wenn der Adler den Schnabel einfach nicht mehr aufkriegt, dann kann er nicht mehr essen, er wird schwächer, sein Körper zerfällt und er, der König, der in der Lüfte, der König der Lüfte, der über der Erde erhaben sein sollte, er kann nicht mehr hoch, er ist unten hier auf dieser Erde. Und dann sehen das die anderen, er zerfällt immer mehr und dann setzen die ihm Fleischreste so etwa im Halbkreis vor ihm hin und er äugt diese Fleischreste an, er würde sie ja so gerne fressen. Aber warum kann er sie nicht? Weil der obere krumme Schnabel über den unteren geraden gewachsen ist. Er kann das einfach nicht mehr. Und dann auf einmal kriegt er einen Zorn, aber nicht auf seine Frau, nicht auf seine Mutter, nicht auf seinen Chef, nicht auf die Nachbarsleute, sondern weißt du auf wen? Einen heilsamen Zorn, wie Jesus gesagt hat, und hasst dazu sein eigen Leben, über sein altes natürliches Wesen. Also der obere krumme Schnabel ist das natürliche Wesen des Menschen. Und das ist die Ursache, warum wir die Heilsgüter unseres Gottes im Glauben nicht annehmen können, wieso wir immer auf der Erde da unten sind und nicht in die Glaubenslüfte der Sonne Jesus Christus entgegeneilen. Wie sagt der Prophet, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügel wie Adler. Kennst du die Adlerchristen? Soll ja auch Spatzenchristen geben, Hühnerchristen, Entenchristen. Ich habe etwas derbe Vergleiche, aber dann kann auch keiner sagen, ich habe nicht gewusst, was der Bruder Wegner da gemeint hat heute Abend. Ich möchte, dass es jeder versteht. Aber zurück zum Adler. Dann nimmt er die letzte Kraft zusammen und fliegt los. Mit dem Schnabel voraus auf den Felsen Jesus Christus. Und da kracht's. Und da bricht der obere krumme Schnabel ab. Darunter ist zwar schon ein kleiner neuer wieder und dann kehrt er zurück und dann nimmt er die Nahrung zu sich und er starkt wieder. Ich weiß nicht, ob dein oberer, ihr seid mir doch nicht böse, nicht wahr? Wenn ich so derb und so deutlich werde. Ich weiß nicht, ist ein oberer, krummer, alter Schnabel schon am Felsen Jesus Christus zerbrochen, wenn du nicht fertig wirst mit ihm. Oh, komm zum Heiland, er wird fertig mit deinem unleidlichen, ungenießbaren, natürlichen Wesen. Und wenn deine Seele so voller Komplexe und Probleme ist, wenn du mit dir selber nicht fertig wirst, was dein Problem auch sei, Jesus wird ganz gewiss fertig werden. Also, Priesterseelen haben den oberen krummen Schnabel abgelegt. Die nehmen die Speise, die Schaubrote Gottes, das Lebensbrot aus dem Heiligtum. Die haben eine Speise und du kannst sie kennenlernen an ihrer ausgeglichenen, gesunden Seele. Ich weiß, da mögen Probleme da sein. Da soll kein Vorwurf drin sein. Ich möchte euch nur erklären, wie man aus einer schwachen Seele zu einer gesunden Seele gelangen kann. Ich war so voller Hemmungen, so eingeengt und bin nun froh, dass ich in die Freiheit der Kinder Gottes eingedrungen bin. Lob und Dank, der Heiland hat Hilfe bereit. Er liebt dich. Du kannst zu ihm kommen, so wie du bist. Wie herrlich ist es. Noch ein Bild steht mir vor Augen. Weißt du, da war dieser große Gottesmann, dieser Elia. Der betete ein Gebet und es regnete nicht. Ein Mann, der durch seinen klaren Geist und seiner gottgeweihten Seele hineinwirken konnte bis in die Natur. Jawohl, das hat Gott verheißen. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Jawohl. Aber dann kam eine Frau, eine hochgestellte Frau, die Isabel, und hat ihm den Tod angedroht. Da bekam er Furcht und sprang um sein Leben. Und ganz schnell lag er unter dem Wacholderstrauch. Bist du auch schon unter dem Wacholderstrauch gelegen? Wie sagte dann dieser Elia, es ist genug, jetzt langt's, aber jetzt kann ich nimmer. Ich bin schon oft unter dem Wacholderstrauch gelegen. Herr, jetzt geht's nimmer. Oh, diese frommen Leute, die setzen mir zu. Jetzt geht's wirklich nicht mehr. Nimm meine Seele von mir, ich will nicht mehr leben. Wie schnell ist man dabei, sein Leben wegzuwerfen, das Gott einem gegeben hat. Man sieht nicht die große Gelegenheit, hier auf dieser Erde zu leben, weil dieses Erdenleben so wichtig ist, weil wir hier die Voraussetzungen dafür bekommen, um die Aufgaben, die wir einmal empfangen werden, dass wir hier die Voraussetzungen dazu erhalten. Wolltest du auch schon dein Leben wegwerfen? Du, ich weiß nicht, ob wir nicht eine ganze Reihe solcher Leute da haben in unserer Mitte, die mit kleinen Alltagsproblemen nicht fertig geworden sind. Darf ich dir sagen, dir fehlt die Speise aus dem Heiligtum. Oh, dieser Elia, er war down, würden jetzt die jungen Leute sagen. Aber da kam ein Engel und er stieß ihn an. Und da lag dann ein geröstetes Gerstenbrot, Engelspeise, eine Kanne Wasser, Lebenswasser. Und als Elia das gegessen hatte, wie sagt uns die Bibel, er konnte Kraft dieser Speise 40 Tage und Nächte ununterbrochen bis zum Berge Gottes Horeb eilen. Bist du schon zum Berge Gottes Horeb geeilt? Hat dich die Speise der Ewigkeit befähigt, voranzulaufen, bis du eine Begegnung mit deinem Gott gehabt hast? Also das war Elia. Noch eins. Jetzt greife ich ganz weit zurück. Ein ganz klein wenig Kirchengeschichte schadet uns auch nicht, wenn das ein wenig aufgefrischt wird. Da hat in der Reformationszeit ein ganz interessanter Mann gelebt in Stuttgart. Man hat ihn den Reformator Württembergs genannt. Johannes Brenz war sein Name, zur Zeit des Herzog Ulrich. Und dieser Herzog Ulrich hat sein Herz für die frohe Botschaft in Jesus Christus, die Johannes Brenz gebracht hat, aufgetan. Sein Herz war warm geworden. Und da hört dieser Herzog Ulrich, dass eine spanische Reiterschar unterwegs ist, nur um einen einzigen, aber gefährlichen Mann zu fangen. Und das war dieser Johannes Brenz. Es ist immer noch so, auch heute noch so auf der Erde, wenn ein Mensch brennt in der Liebe Jesu, ausgerüstet ist mit der Kraft des Heiligen Geistes, dann hat der Teufel gerade auf den einen eine solche große Wut. Und dann ließ also Herzog Ulrich den Johannes Brenz zu sich kommen und sagt ihm, du hör einmal, dein Leben ist in Gefahr. Ich habe erfahren, eine spanische Reiterschar möchte ich gefangen nehmen, also bitte verschwinde. Wenn ich gefragt werde, wo du bist, dass ich ehrlichen Herzens sagen kann, ich weiß es nicht. Da ging Johannes Brenz nach Hause und weißt du, was er gemacht hat? Der ging auf seine Knie. Das können Leute, die Lebensbrot gegessen haben, die Jesus im Herzen haben. So meine ich das. Wie hat der Heiland zu der Frau gesagt, wer von diesem läppischen Wasser dieser Welt trinken wird, den wird es immer wieder dürsten. Der wird nur süchtig von dem, was die Erde anzubieten hat. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird es ewiglich nicht dürsten, denn das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einem Brunnen, der ins ewige Leben quillt. Kennst du diesen Brunnen, Jesus, durch den Glauben in meinem Herzen? Johannes ging auf die Knie und betete lange. Und wo er ruhig geworden war, da steht er auf und hört eine Stimme. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Und diese Stimme sagte ihm, nimm einen Laib Brot, geh zur Stadt hinaus und wo du eine Tür offen sehen wirst, da geh hinein und versteck dich.
Und das hat er gemacht. Da kam er fast aus Stuttgart heraus. Ich glaube, bei den letzten Häusern, da sah er eine Tür auf und da ging er hinein. Kam unbemerkt auf den Speicher und hat sich hinter einem Holzstoß versteckt. Die Spanier kamen und haben volle 14 Tage lang Hausuntersuchung in Stuttgart gehalten. Die Tore wurden geschlossen. Niemand durfte raus und rein. Also nur, wer sich kontrollieren ließ. Ja, und dann kam am vorletzten Tag kamen sie auch in das Haus, wo Johannes Brenz sich versteckt hatte. Er hörte, wie sie in die Räume gehen, wie sie mit den Speeren in Schränke hineinstechen. Auch oben wird ein alter Schrank durchstochen. Auch in den Holzstoß wird mit dem Speer hineingestochen. Aber er bleibt wunderbarerweise bewahrt, dahinter seinem Holzstoß. Und einen Tag später hört er, wie sie abziehen. Und dann kommt er noch am selben Tag und steht vor dem Herzog Ulrich und er macht ganz große Augen. Ja, wo warst du denn, Johannes? Man hat dich doch 14 Tage hindurch gesucht. Dann erzählt er, wie es ihm gegangen war, wie er betete und wie er eine Stimme gehört hat, wie er da sich im Haus versteckt hat. Am zweiten Tag, da raschelt's zu seinen Füßen. Da war über den Vordach, über die Bodenluke da eine Henne reingekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr die Eigenschaften der schwäbischen Hühner kennt. Das muss ich euch jetzt auch noch ein ganz klein wenig erläutern. Ein schwäbisches Huhn, wenn es ein Ei gelegt hat, dann fängt es ganz gewaltig an zu gackern. Es ist nämlich stolz auf seine Leistung und möchte die Umgebung auf die Leistung aufmerksam machen. Es gibt auch solche fromme Leute, die gackern. Die möchten auch ihre Leistung immer wieder gern hervorheben. Auch solche Leute gibt es. Also so sind die schwäbischen Hühner. Aber dieses schwäbische Huhn hat nicht gegackert. Ganz gegen die sonstige Gewohnheit. Sonst hätte sie ja den Boten Gottes verraten. Ja, Gott kann den Raben gebieten, nicht nur den schwäbischen Hühnern, dass sie den Boten Gottes mit Lebensmitteln versorgen. Wir haben einen gewaltigen Gott. Ich habe die Güte Gottes in so vielfacher Weise, wie ich gestern Abend sagte, in wunderbaren Führungen erlebt. Und diese Henne, die kam 14 Tage hindurch, am 15. kam sie nicht. Dann hat er gewusst, er kann gehen. Weißt du, ich sehe dunkle Schatten am Horizont heraufsteigen, gerade über unser Volk. Bedauern wir nicht allzu sehr diejenigen, die hinter dem eisernen Vorhang sind. Ich weiß es aus dem prophetischen Wort. Das ist keine Schwarzmalerei, ich habe den Heiland. Ich brauche vor der Zukunft keine Angst zu haben. Aber wer ohne Jesus in die Zukunft geht, wir haben traurige Dinge hier auf dieser Erde zu erwarten. Die Menschen werden verschmachten vor Furcht und Dinge und warten vor den Dingen, die da kommen werden. Bist du versorgt? Hast du das Lebensbrot? Ist der Heiland in deinem Herzen? Die Arche Gottes steht offen, du kannst noch hineingehen. Hast du den Heiland angenommen für dein Leben, dann wird er dich durchbringen. Aber wenn du meinst, das äußere Gelaufe, das nützt dir was, dann sage ich dir, du bist im Irrtum. Du bist im Irrtum, nicht die äußere Zugehörigkeit zu einer Konfession. Das sage ich ganz frei, egal wen ihr vor mich bringt. Ich will niemand verletzen, aber ich kann nicht anders. Ich muss die Wahrheit sagen. Sonst habe ich immer ganz schlechte Nacht. Da drehe ich mich von einer Seite auf die andere. Da schlafe ich nicht gut. Aber wenn ich den Eindruck habe und sein Geist mir Zeugnis gibt, dass ich die Wahrheit in Liebe gesagt habe, vielleicht etwas laut, vielleicht etwas derb, oh, dann habe ich so ein gutes Gewissen, dann schlafe ich so gut. Gönnt mir doch eine gute Nacht. Die nächste Nacht werde ich fahren, da werde ich dann nicht so viel schlafen. Aber hast du das Lebensbrot? Hast du von dem Tisch deines Gottes gegessen? Gehst du ins Heiligtum hinein oder bist du ein Vorhofschrist, ein Mitläufer, ein Namenschrist? Weißt du, was mit denen geschieht? Lass mich ganz deutlich sagen. Ach, dass du kalt, ungläubig, ablehnend wärst oder kochend wärst, so sagt der Urtext, heiß wärst, dieweil du aber lau bist, weder kalt noch warm, werde ich dich aus meinem Munde speien. Ich habe keine Freude an dir, keinen Genuss, sagt Jesus. Sieh in unser Volk hinein. Urteile ich zu hart, wenn ich sage, die große Masse im Reformationsland ist lau und träge geworden. Und wenn dann einer kommt und sie ein bisschen hochschreckt, dann werden sie böse, dann schreien sie, guck dir den Schwärmer an. Da kann einer noch so viel Liebe in seinem Herzen haben, noch so viel Mut und Kraft vom Heiligen Geist. Er wird als Sektierer niedergeschrien. Aber täuschen wir uns nicht, Gott hat lange Geduld. Aber was ihr getan habt, einem unter diesen meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und wie sagt der Heiland, wer euch hört, der hört mich. Wer euch verachtet, der verachtet mich. Und wer mich verachtet, verachtet den, der mich gesandt hat. Wer ist derjenige, der es wagt, den lebendigen Gott, der ein so großes Opfer gebracht hat, zu verachten? Gott helfe uns, ihr Lieben, dass wir ins Heiligtum hineingehen. Und das Lebensbrot, das ist die Lehre, die Liebe, die Vergebung, was uns Jesus anbietet. Von dem lebst du. Alles andere tötet dich. Suche Jesum und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Dein Geld wird dir gar nichts helfen. Die Leute, vor denen du dich jetzt scheust, die werden nicht für dich einstehen. Nur einer ist bereit, für dich einzustehen. Aber du musst dich für ihn entscheiden. Und das ist dein Heiland. Amen. Wir wollen stille werden zum Gebet. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du auch heute Abend gegenwärtig bist. Wir danken dir, dass du unverblümt die Wahrheit sagst. Und wenn die Wahrheit auch noch so hart ist, wir fühlen doch die Liebe, die dahinter steht. Du wirbst um jedes einzelne Herz. O Herr Jesus, lass deinen Heiligen Geist jetzt wirken hier in diesen Räumen. Ich bitte dich, rede du zu den Herzen. Ich fühle mich so unfähig, etwas für dich zu tun, aber ich weiß, du kannst alles. Lass diesen Abend nicht an uns vorbeirauschen, so gleichgültig, so oberflächlich. Herr, schaff Segen für diese Gegend. Mach jeden Einzelnen zum Vorbild. Hilf jedem Einzelnen, Farbe zu bekennen hier auf dieser Welt. Gib, dass wir zur Wahrheit stehen. Gib, dass wir deine Boten, deine Kinder nicht verleugnen in der Öffentlichkeit. Das ist ein Schlag in dein Angesicht.